Wir haben gestern Abend versucht, uns einen Begriff davon zu bilden, welche besonderen Umstände und Rücksichten gelten, wenn es um die Frage der Autorität geht im Volk Gottes. Das Volk Gottes ist eine Gemeinschaft und jede Gemeinschaft braucht verbindliche Richtlinien, unter die alle, die zu dieser Gemeinschaft gehören, sich beugen. Damit wird also Autorität ausgeübt über alle, die zur Gemeinschaft, um die es sich handelt, gehören. Beim Volk Gottes handelt es sich aber nicht um irgendeine Gemeinschaft, sondern um Gottes Volk. Und darum dürfen wir Prinzipien und Methoden, welche in einem Verein, in der Armee oder in einem Betrieb nützlich und richtig sein mögen, nicht unbesehen übertragen auf das Volk Gottes. Wenn es mir gelang, gestern Abend zu zeigen, dass das Allerentscheidendste ist, das Volk Gottes, die Versammlung des lebendigen Gottes ist von Gott berufen. Das heißt, es geht alles von Gott aus, von seinem Willen, von seinem unumschränkten Gnadenwillen, von seinem Vorsatz. Und dass Gott zu sich ruft. Und daraus ergibt sich, dass im Volk Gottes in allem Gottes Wille regieren muss. Alle Autorität leitet sich von Gott her. Das Volk Gottes, die Gemeinde, ist nun in einer Welt der Sünde und der Sünder der einzige Ort, in dem man sich willig und ich hoffe auch freudig dem Willen Gottes unterworfen hat. Und darin sind wir von der Welt vollkommen verschieden. Die Gemeinde ist ein Ort der Autorität. Diese Autorität wird durch delegierte Autoritäten ausgeübt. Und da stellt sich natürlich die Frage, woran man denn erkennen kann und wissen kann, wer jene delegierten Autoritäten sind, denen wir uns unterzuordnen haben. Das Neue Testament spricht von Führern, spricht von Ältesten, spricht von Vorstehern und fordert uns auf zum Gehorsam gegenüber unseren Führern, gehorcht euren Führern, sagt Hebräer 13, Vers 7. Und wir haben uns auch das vergegenwärtigt, dass es, weil das Volk Gottes Gottes Volk ist und weil im Volk Gottes Gottes Autorität aufgerichtet ist, dass es darum eine so ernste Sache ist, wenn Menschen den Platz einnehmen, der nur Gott zusteht oder dem Sohn Gottes zusteht, dass also Menschen wie ein Diotrephes die Ersten sein wollen und das Gewissen, den Willen, die Seelen der Gläubigen an sich binden und sich unterwerfen. Ein schlimmer Frevel, den Gott richten wird. Wir haben aber auch gesehen, und das ist wichtig, dass wir das erkennen, denn es sind ja meistens nur wenige, die diesen Drang haben, die herausstechen aus den anderen, aber die können ja nur so handeln, weil solche da sind, die sich ihnen fügen. Und da sagt uns die Bibel, dass wir uns schuldig machen, wenn wir zu Menschenknechten werden. Nun, es stellte zum Schluss noch jemand die Frage, und ich habe vertröstet auf die folgenden Abende, ja, wie man denn jene erkennen kann und wie jene überhaupt anerkannt oder eingesetzt werden oder wie immer, die in der örtlichen Gemeinde führen und vorstehen. Ich hoffe, dass wir heute Abend dieser Frage oder der Antwort dieser Frage ein bisschen näher kommen. Aber erwartet nicht, dass ich heute Abend irgendwelche praktischen Anweisungen gebe, wie man Älteste erkennt und einsetzt. Das ist nicht meine Absicht. Aber wir wollen uns heute Abend fragen, wie muss Autorität ausgeübt werden? Denn Gott hat Autorität delegiert in der Familie dem Vater und der Mutter gegenüber den Kindern, im Ehepaar dem Ehemann gegenüber der Ehefrau und auf dem Arbeitsplatz dem Arbeitgeber gegenüber dem Arbeitnehmer. Lass uns jetzt diesen Vers lesen, den ich vorhin anführte. Hebräer 13, Vers 7, da steht, gedenkt eurer Führer. Und dann Hebräer 13, Vers 17, gehorcht euren Führern und seid unterwürfig. Denn sie wachen über eure Seelen, als die da Rechenschaft geben sollen, auf dass sie dies mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn dies wäre euch nicht nützlich. Ja, um die zu erkennen, müssen wir wissen, wie Autorität ausgeübt wird. Ich will zunächst die drei Säulen nennen, die drei Säulen jeder Autorität im Volk Gottes. Es sind drei Dinge, die Gottes Autorität tragen, aufrichten, tragen. Das ist erstens das Wort Gottes, zweitens der Sohn Gottes, drittens der Geist Gottes. Das Wort Gottes gibt uns Anweisungen, Gebote, Verordnungen, Befehle. Und das erinnert uns daran, dass alle Autorität von Gott kommt. Der Sohn Gottes ist von Gott selbst gesetzt zum Haupt und zur Mitte der Gemeinde. Und das bedeutet Folgendes: Wenn Gott Autorität verleiht, delegiert, dann zu diesem Zweck, dass alles dem Sohn Gottes untertan gemacht wird. Denn das ist Gottes Vorsatz. Gott hat seinen Sohn dazu bestimmt, Herr und Christus zu sein, Herr und Messias zu sein. Er hat ihn dazu bestimmt, Herrscher über alles zu sein. Ich schlage dazu Hebräer Kapitel 1 auf, wo der Schreiber aus dem Alten Testament zitiert, nämlich aus dem Psalm 110. Hebräer 1, Vers 13. Hier spricht Gott zu seinem Sohn und sagt, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege zum Schemel deiner Füße. Also Gott legt seinem Sohn alles zu Fuß. Jesus Christus herrscht als König, alles ist ihm untertänig, alles legt ihm Gott zu Fuß. Aller Zunge muss bekennen, Jesus nur ist Herr zu nennen, dem man Ehre geben muss. Das ist Gottes Wille. Und so muss alle Autorität in der Gemeinde, die ausgeübt wird, dazu dienen, dass die Herzen, dass der Wille, dem Willen des Sohnes Gottes unterworfen werden. Und drittens, der Geist Gottes. Es ist der Geist Gottes, der die Autorität in den Herzen der Glaubenden, die Autorität Gottes in den Herzen der Glaubenden aufrichtet. Und das zeigt uns, dass Autorität und Unterordnung eine geistliche Angelegenheit ist. Kein Maß an Organisation, keine menschlichen Einrichtungen, auch nicht menschliches Drohen und Locken, kann göttliche Autorität wirken, göttliche Autorität aufrichten. Es ist eine geistliche Sache. Das heißt, dass wir alle völlig von Gott abhängig sind, vom Führen und vom Wirken des Heiligen Geistes abhängig sind, sowohl jene, die führen, als auch die, die sich führen lassen. Und natürlich lauert in dieser ganzen Sache, lauern beständig Gefahren. Und ich nenne die beiden Hauptgefahren. Eine Hauptgefahr ist die, dass wir zu wenig Führung, zu wenig Autorität in der Gemeinde haben. Mangel an Autorität. Und ich wage die Behauptung, dass das eine der großen Schwächen gewesen ist in der ganzen Brüderbewegung. Mangel an klar erkannter anerkannter Führung. Und wo es an notwendiger Führung fehlt, werden ganz einfach Mängel auftreten. Ich will eine Stelle dazu aufschlagen aus dem ersten Kapitel des Titusbriefes. Hier sagt Paulus, Titusbrief Kapitel 1, Vers 5. Deswegen ließ ich dich in Kreta, dass du was noch mangelte in Ordnung bringen und in jeder Stadt Älteste anstellen möchtest. Es mangelt noch etwas und dann sagt Paulus, Älteste sollen angestellt oder eingesetzt werden. Das bedeutet, wo klar erkannte, klar definierte und klar anerkannte Führung fehlt, ist Mangel. Und Lücken, die werden immer gefüllt. Das ist wirklich so. Das ist in der physikalischen Welt so und in der geistlichen Welt so. Die Natur verabscheut das Vakuum. Das haben die Physiker aus der Zeit der Aufklärung so formuliert. Natura porrit vacuum. Und das ist wirklich so, dass dieses Vakuum ausgefüllt wird, und zwar nicht mit Gutem, nicht mit Göttlichem. In Sprüche, Kapitel 16, jetzt habe ich die Stelle hier nicht notiert, ich glaube, es war Kapitel 16. Sonst zitiere ich auswendig. Dass, wo keine Führer da sind, verfällt ein Volk. Wo keine Führer und keine Führung da ist, verfällt ein Volk. Wir haben ein ganzes biblisches Buch im Alten Testament, das uns lebendigen Anschauungsunterricht davon gibt. Das ist das Buch Richter. Und den meisten von uns wird bekannt sein, dass die ganze Richterzeit durch folgenden Vers charakterisiert wird, der ganz am Ende des Buches steht, der letzte Vers des Buches, Richter 21, Vers 25. In jenen Tagen war kein König in Israel, an jeder tat, was recht war in seinen Augen. Ja, wir sehen im Buch der Sprüche, wie dieses Vakuum immer wieder ausgefüllt wird, entweder durch fremde Mächte und Kräfte, die Herrschaft erringen über das Volk. Also die Welt gewinnt dann die Macht über das Volk. Oder im Volk Gottes stehen Männer auf wie ein Abimelech, welche das Volk terrorisieren. Wo es an Führung fehlt, an Autorität fehlt, in der Gemeinde werden auch die Gaben und Dienste der Geschwister nicht gefördert. Vieles liegt brach. Es kommt zu Rivalitäten, und wir lesen im Buch der Sprüche auch von Bürgerkrieg, von Stämmen, die gegeneinander Krieg führen, auch Sippen, die gegeneinander Krieg führen. Das ist so wie in der Familie, wenn die Eltern nicht ihre gottgewollte und von Gott verordnete Autorität ausüben, dann werden die Kinder immer streiten, einander quälen. Aber was vielleicht das Allertraurigste ist, das ist, wenn keine klare Führung da ist, dann werden örtliche Diotrephes gestalten, Gelegenheit finden, sich selbst ein Übermaß an Autorität anzueignen. Und ein Übermaß an Autorität, das ist eine der großen Sünden der organisierten Christenheit gewesen. Das ist uns sicher allen bewusst. Aber auch in Kreisen von bibeltreuen Christen ist das viel zu oft aufgetreten. Und das ist häufig gerade aus einem Mangel an Autorität erwachsen. Und ich denke, dass wir das sehr deutlich sehen können im exklusiven Zweig der Brüderbewegung. Dort haben einzelne Persönlichkeiten, haben dort ungeheuren Einfluss gewonnen, und zwar nicht nur in der Versammlung, wo sie zu Hause waren, sondern von ihrer Gemeinde aus über Dutzende, ja Hunderte von Gemeinden. Ein starker Wille hat etwas dekretiert und es haben sich Hunderte gefügt, und zwar von ganzen Gemeinden gefügt. Und das wäre ja gar nie möglich gewesen, hätten die örtlichen Versammlungen ihre Verantwortung wahrgenommen und gesagt, wir stehen vor dem Herrn. Wir dürfen uns nicht von außen diktieren lassen. In einer solchen Sache, wem wir zu folgen und wem wir nicht zu folgen haben. Also es hat Folgen, wo die Führung, die geistliche Autorität, welche Gott Einzelnen anvertrauen will, nicht erkannt wird, nicht anerkannt wird, nicht wahrgenommen wird. Bei einem Übermaß an Autorität wird der Geist erdrückt, unterdrückt den Geist Gottes. Wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Nun, was ist Freiheit? Freiheit ist nicht die Freiheit, zu tun und zu lassen, was man will. Sondern Freiheit, die höchste Form der Freiheit, ist das Wollen oder den Willen zu haben und das Vermögen zu haben, Gottes Willen zu tun. Das ist Freiheit. Freiheit heißt also, an Gott, an den Herrn selbst gebunden zu sein. Ihm zu dienen. Es war sicher nie jemand freier als der Sohn Gottes. Und doch war der Sohn Gottes der, der völlig an den Willen Gottes gebunden war. Und ein Übermaß an Autorität unterdrückt genau diese Freiheit. Die Freiheit, dass das Gewissen an Gott und an seinen Willen gebunden ist und Gott dient. Und bindet den Willen und das Gewissen der Seelen an menschliche Einrichtungen, menschliche Beschlüsse oder an starke Persönlichkeiten. Und an diesem Übel des Übermaßes hat die Kirche wahrscheinlich mehr oder mindestens so sehr gelitten wie am Mangel an Autorität. Nun, auf diesem Weg konnte man sicher chaotische Zustände, wie sie im Buch Richter beschrieben werden, vermeiden. Und es ist wirklich eine eindrückliche Geschlossenheit, welche die römische Kirche demonstrieren kann vor aller Welt. Ein Wille, ein Dekret gilt für alle, bindend für alle. Und so besteht wohl Einigkeit, aber sie ist entstanden durch Beugung unter einen starken menschlichen Willen. Gleichschaltung. Durch eine mächtige Zentrale. Nicht durch geistgewirkte Überzeugungen, nicht durch Glauben, nicht durch Unterwürfigkeit unter Gottes Willen. Und damit ist überhaupt nichts gewonnen, sondern im Gegenteil. Die Gemeinde wird so zu einem Zerrbild, zu einem Zerrspiegel, der Gott und sein Wesen in verzogener Weise darstellt. Ein Übermaß an Autorität, wir nennen das autoritäre Führung. Was ist der Unterschied zwischen geistlicher Autorität? Wie kann man das erkennen, ob jemand geistliche Autorität hat oder ob er autoritär ist? Denn jemand, der von Gott Autorität hat, da sagt uns die Bibel ganz einfach, dass wir einem solchen folgen sollen. Gehorcht euren Führern, die hatten geistliche Autorität. Und Gott sagt, gehorcht ihnen. Aber solchen, die autoritär sind, solchen dürfen wir nicht gehorchen, sonst werden wir zu Menschenknechten. Ich nenne einige Merkmale, man kann das so zusammenfassen. Ich sagte vorhin, Welche drei Dinge die Autorität in der Gemeinde Gottes tragen? Das Wort Gottes, der Sohn Gottes und der Geist Gottes. Bei autoritärer menschlicher Führung ersetzen menschliche Einrichtungen, menschliche Forderungen das Wort Gottes. Stehen menschliche Führer an dem Platz, der nur dem Sohn Gottes zusteht, und ersetzen menschliche Maßregeln die Zucht des Geistes. Wir können sagen, fehlende Führung bringt Verlust, autoritäre Führung bringt Tod. Und keines von beiden kann uns lieb sein. Nun, wie also sollen wir erkennen, wie Gott und wem Gott Autorität anvertraut? Ich nenne dazu drei Grundwahrheiten, welche in der Bibel überaus deutlich hervortreten. Sie werden anhand zahlreicher Beispiele werden sie uns illustriert. Drei Grundwahrheiten. Solche Autorität, die zur Ehre Gottes und zum allgemeinen Segen ausgeübt wird, muss folgende drei Merkmale haben. Erstens, solche Autorität muss von Gott legitimiert sein. Zweitens, von Gott qualifiziert. Und drittens, muss die Ausübung der Autorität so geschehen, dass Gottes Herrschaft aufgerichtet wird. Das habe ich jetzt schon einige Male gesagt, dieses Dritte. Von Gott legitimiert und von Gott qualifiziert. Nun, wir machen das meistens so, dass wir uns Überlegungen anstellen, was brauchen wir hier für einen Mann? Wir brauchen einen feschen Prediger. Wie wird einer ein fescher Prediger? Er werde ausgebildet und er sei entsprechend veranlagt und begabt. Also man sucht nur Qualifikationen und vergisst das Erste, und das ist eigentlich das Wichtigste, denn davon geht alles aus. Wichtiger als die Qualifikation ist die Legitimation, damit muss alles beginnen. Vergessen wir nicht, das ist Gottes Volk. In Gottes Volk regiert Gottes Wille. Er ist es, der den Einzelnen beruft zum ewigen Leben, und er ist es, der auch den Einzelnen beruft zum Dienst. Es geht von Gott aus, nicht vom Menschen. Also das Allerwichtigste ist die Legitimation. Und da müssen wir vielleicht ganz neu lernen, mit Furcht und Zittern Gottes Willen zu suchen. Den zu fürchten, der Herr ist. Also Autorität muss von Gott legitimiert sein. Alle Autorität kommt von Gott. Das gilt für so sehr für heidnische Reiche und Herrscher wie für Führer im Volk Gottes, Diener im Volk Gottes. Gott ließ dem heidnischen König Nebukadnezar durch Daniel sagen, Daniel 2, Vers 37, du, o König, du König der Könige, dem der Gott des Himmels das Königtum, die Macht und die Gewalt und die Ehre gegeben hat. Und wo Nebukadnezar das vergaß und seine Macht und alle Werke, die er durch die Macht, die er bekommen hatte, ausführen konnte, als er all das sich selbst zuschrieb, da hat Gott ihn vom Thron gestoßen, bis er erkannte, dass die Himmel herrschen, dass alle Regierung von Gott kommt. Und wir sehen, dass das sogar gilt beim Sohn Gottes selbst. Hebräer Kapitel 5, Verse 4 und 5. Hebräer Kapitel 5, Verse 4 und 5. Und niemand nimmt sich selbst die Ehre, sondern als von Gott berufen, gleich wie auch Aaron. Also hat auch der Christus sich nicht selbst verherrlicht, um hoher Priester zu werden, sondern der, welcher zu ihm gesagt hat, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt, wie er auch an einer anderen Stelle sagt, du bist Priester in Ewigkeit. Das ist seine Legitimation. Aaron musste zu diesem Dienst von Gott berufen sein. Und sogar der Christus, der Messias, von ihm heißt es, dass er sich nicht selbst die Ehre gab, sondern als von Gott berufen. Eigenwille hat im Haus Gottes keinen Platz. Gott hat sich ein Volk erlöst. Das Ziel der Erlösung wird im Buch der Erlösung auf verschiedene Weise umschrieben. Eines der Ziele der Erlösung wird folgendermaßen zum Ausdruck gebracht. 2. Mose 15, Vers 18. Das ist der letzte Satz im Lied der Befreiung, im Lied der Errettung. Das letzte Wort, das Ergebnis dieses Liedes, das Ergebnis der Erlösung, 2. Mose 15, Vers 18, der Herr wird König sein, immer und ewiglich. Gott hat ein Volk zu sich gebracht, um über diesem Volk als König zu herrschen. Als Gebieter. Und dort, wo Gott seinen Willen diesem Volk offenbart, ein zweites Ergebnis der Erlösung, dass er unter diesem Volk wohnen kann, gibt er Mose Anweisungen und dann heißt es dutzendfach, dass Mose tat, so wie der Herr ihm befohlen hatte. Ich habe das einmal angestrichen in einer Bibel, die ich vor Jahren hatte, diesen Satz immer mit einer besonderen Farbe angestrichen, es steht Dutzende von Malen. Alles geschieht nach Gottes Willen. In seinem Haus, wer ihm dient, wer vor ihm tritt, wer in seinem Namen redet, wer in seinem Namen gegenüber dem Volk auftritt, alles geschieht nach seinem Willen. Und das steht auch in 3. Mose immer wieder, 3. Mose 8, in 3. Mose 9 steht das. Ich lese hier einen Vers aus 3. Mose 9. Bei der Einweihung der Priester werden die entsprechenden Opfer gebracht. Und dann heißt es so, und die Bruststücke und den rechten Schenkel webte Aaron als Webopfer vor dem Herrn, so wie Mose geboten hatte. Und wir haben diesen Satz jetzt immer wieder gelesen und dann liest man weiter und dann kommt man zu 3. Mose 10 und dann steht hier, und die Söhne Aarons, Nadab und Abihu, nahmen ein jeder seine Räucherpfanne und taten Feuer hinein und legten Räucherwerk darauf und brachten fremdes Feuer vor dem Herrn dar, das er ihnen nicht geboten hatte. Da ging Feuer aus von dem Herrn und verzehrte sie und sie starben vor dem Herrn. Gott setzte ein Zeichen. Dass eigenwilliger Gottesdienst ihm ein Gräuel ist. Diese beiden Söhne Aarons, Nadab und Abihu, die waren sicher gleich qualifiziert. Die konnten das sicher genauso gut. Aber sie waren nicht legitimiert. Also das ist das Erste. Und wir müssen auch bedenken, dass keine Ordination durch eine kirchliche Behörde oder durch einen Bischof göttliche Legitimation ersetzen kann. Wirklich nicht. Es sagt einmal einer, ziemlich scherzhaft, aber es ist gar nicht schlecht, man kann sich das noch ziemlich gut einprägen, das war Ironside.
Herrjelen Einzeit, er sagte einmal, Bezug nehmend auf Ordination, What does it help you if I lay my empty hands on your empty head? Was hilft es dir, wenn ich meine leeren Hände auf deinen leeren Kopf lege? Nichts kann die göttliche Legitimation ersetzen. Nichts. Aber es können auch keine freundschaftlichen oder verwandtschaftlichen Beziehungen zu einem Führer göttliche Legitimation ersetzen. Und in solchen Gemeinden und Gemeinschaften, wo wir keine Ordination kennen, gibt es manchmal eben doch so etwas wie eine inoffizielle Beglaubigung und Bestätigung, weil man der Freund jemandes ist oder der Verwandte jemandes ist. Nichts kann göttliche Legitimation ersetzen. Nichts. Und Gott bewahre uns davor, Eigenwilliges zu tun in seinem Haus, in seinem Volk. Gott wird es ganz einfach richten. Er wird es tun. Auch wenn er nicht zeichenhaft richtet, wie dort beim ersten Mal, als es geschah, denn jahrhundertelang geschahen im Volk Israel nachher Dinge, die noch viel krasser die göttlichen Ordnungen übertraten, wo man eigenwillig in Gottes Haus schaltet und waltet, wie man wollte. Und Gott schaute zu. Er richtete nicht alsbald. Und wir lesen im Neuen Testament davon, wie Gott eine Sünde zu Beginn zeichenhaft richtete. Er tut es seither nicht mehr in dieser Weise. Das bedeutet aber nicht, dass Gott es ungestraft lässt. Er wird es richten. Er ist Gott. Er hat uns seinen Willen nicht geoffenbart, seine Majestät, seine Heiligkeit, damit wir dann doch tun und lassen, wie es uns beliebt. Also das ist das Erste, von Gott legitimiert. Und man wird einen geistlichen Führer sicher daran erkennen, dass er jemand ist, der vor Gott und vor seinem Wort zittert. Und dann kommt als Zweites, wer Autorität ausübt, muss qualifiziert sein. Solche, die Gott legitimiert hat, die er berufen hat, die müssen auch qualifiziert sein. Ich habe einmal einen schönen Vergleich von Spurgeon gelesen. Irgendwo schreibt er, Michelangelo, der große Künstler, verstand die Wichtigkeit seiner Werkzeuge so gut, dass er sich seine Pinsel immer eigenhändig fertigte. Das gibt uns eine schöne Illustration vom Gott der Gnade, der mit besonderer Sorgfalt sich seine Diener formt. Es ist Gott, der sie formt. Gott selbst wird solche, die er berufen hat, zu jeglichem Dienst und solche, die er berufen hat, Autorität auszuüben im Volk Gottes, er wird sie formen. Er wird sie schulen. Er wird sie gestalten. Er wird sie wie ein Töpfer den Ton nach seinem Willen formen, gestalten. Die Qualifikation ist auch etwas, das Gott an uns tut. Keine menschlichen Gaben können geistliche Begabung und keine Ausbildung kann die Schule Gottes ersetzen. Wirklich nicht. Wirklich nicht. Wir müssen von Gott selbst in seiner Schule geformt werden. Ich lese dazu einen Satz aus dem Buch Hiob. Das ist fast so etwas wie mein Lieblingsvers aus dem Buch Hiob. Hiob 36, Vers 22. Hiob 36, Vers 22. Siehe, Gott handelt erhaben in seiner Macht. Wer ist ein Lehrer wie er? Keiner ist ein Lehrer wie er. Und er muss uns lehren. Wir müssen durch seine Schule gehen, um qualifiziert zu werden. Und dann das Dritte, dazu habe ich gestern schon einiges gesagt, darum sage ich nicht mehr viel dazu. Menschliche Autorität darf nie die göttliche ersetzen. Das war ja das Fatale an der Sache, als Israel einen König wollte. Die sahen ganz richtig, es fehlt Führung im Volk. Wir kommen ja vom Buch Richter her, von diesem Chaos. Und dann ist Samuel da und tut seinen Dienst, und durch seinen Dienst wird Israel gerichtet, auf den Herrn ausgerichtet. Aber dann wird Samuel alt und seine Söhne beugen das Recht. Und dann sieht das Volk, dann wird das Chaos wiederkommen. Und sie wollen einen König. Sie wollen einen König, der ihnen Gott ersetzt. Das ist das Schlimme. Nicht, dass sie einen König wollen, ist falsch. Denn dass in Israel ein König sein soll, das ist längst von Gott festgesetzt. Er redet ja davon schon in 5. Mose 17, dass sie einen König haben werden und dass er so und so sein muss. Menschliche Autorität darf nie göttliche Autorität ersetzen. Und wir sind da ungeheuer anfällig dafür, dass wir ganz gerne jemand haben, der als weise gilt, als klug gilt, als stark gilt, als tapfer gilt, an dem wir uns festhalten können. Und genau das will Gott nicht. Er will nicht, dass wir uns an Menschen festhalten, sondern Gott selbst. Und man erkennt jemanden, der von Gott Autorität hat, geistliche Autorität hat, auch daran, dass er die Seele nie an sich bindet. Ich lese jetzt diesen Vers, den ich gestern nur erwähnte, aber den wir nicht aufschlugen. 1. Korinther 9, 19. Denn wiewohl ich von allen frei bin, habe ich mich allen zum Sklaven gemacht, auf dass ich so viele wie möglich gewinne. Ein autoritärer Mensch, der macht sich die anderen zu seinen Dienern. Die verstehen das irgendwie genial, phänomenal, wie die das können. Die können Leute so gut gängeln, locken, ein bisschen drohen, gängeln und schmeicheln, alles miteinander. Und dann machen sie sich die Gläubigen zu ihren Dienern. Und hier sehen wir jemanden, der, wiewohl er von allen frei ist, sich nicht die anderen zu Dienern machte, sondern umgekehrt. Er machte sich allen zum Diener. Er diente allen. Paulus. Und daran konnte man erkennen, das war eines der Merkmale an diesem Mann, dass er wirklich göttliche Autorität hatte. Ja, Paulus war qualifiziert zu dienen und er sagte etwas von sich. Zunächst denkt man, wie kann man so etwas sagen? 1. Korinther 4, Vers 16, ich bitte euch nun, seid meine Nachahmer. Aber dann sagt er in 1. Korinther 11, Vers 1 etwas. Seid meine Nachahmer, gleich wie auch ich Christi. Er folgte Christus nach. Er folgte wirklich Christus nach. Und so hatte er diese Freimütigkeit und er konnte das sagen, er durfte das sagen, folgt mir nach. Denn wenn er mir nachfolgt, folgt er Christus nach und nicht mehr mir. Und er hatte das gelernt. Er hatte das gelernt von seinem Herrn selbst. Er war von allen frei und machte sich allen zum Diener. Es war nie jemand freier als der Sohn Gottes. Und doch sagte er von sich selbst etwas, es müsste uns zu Tränen rühren. Dass der Herr so etwas sagt, Lukas 22, Vers 27, es ist unbegreiflich. Lukas 22, Vers 27, wer ist größer, der zu Tische liegende oder der Dienende? Nicht der zu Tische liegende, ich aber bin in eurer Mitte wie der Dienende. Er machte sich zum Diener aller. Noch ein
Abschließender Satz dazu, wer göttliche Autorität hat, richtet durch seinen Dienst die Autorität Gottes in den Herzen der Geschwister auf. Der Autoritäre macht sich und seine Meinung zur Autorität, der man sich fügen muss. Wir wollen uns jetzt eine Reihe von Beispielen zunächst nur aus dem Alten Testament, morgen dann aus dem Neuen Testament ansehen, von Menschen, an denen wir diese Prinzipien sehen. Autorität kommt von Gott. Gott ist es, der qualifiziert. Und sie führt dazu, dass die Ausübung der Autorität führt dazu, dass Gottes Autorität im Volk Gottes aufgerichtet wird. Der erste Mensch, dem Gott Autorität gab, war Adam. Adam war so etwas wie ein König. Herrscher über die Erde, von Gott dazu gesetzt. Der erste Herrscher, dessen Werdegang uns die Bibel beschreibt, war Josef. Er wurde ein Herrscher in Ägypten und Gott beschreibt uns seinen Werdegang sehr ausführlich. Da lernen wir Wichtiges darüber, über Autorität und wie Gott qualifiziert, um sie auszuüben. Der erste große Führer des Volkes Gottes war Mose. Der erste Feldherr, also der erste große Eroberer im Volk Gottes war Josua. Und der erste König nach Gottes Gedanken war David. Wir wollen uns das in knappen Zügen ansehen, was wir an diesen Gestalten, an Adam, an Mose, an Josua und an David lernen über göttliche Prinzipien von Autorität, Führung und Unterordnung. Adam wurde also von Gott selbst zum Herrscher über die Schöpfung gesetzt. Das war nicht der Einfall Adams. Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bilde nach unserem Gleichnis und sie sollen herrschen. Psalm 8, Vers 6 sagt, du hast ihn zum Herrscher gemacht über die Werke deiner Hände. Alles hast du unter seine Füße gestellt. Dann lernen wir an Adam aber Folgendes, dass Adam nur so lange diese Autorität behält, als er selbst Gott untertan ist. Also wir können nur geistliche Autorität haben, wenn wir auch Gott unterworfen sind, sonst verlieren wir sie auf der Stelle. Man kann noch menschliche Autorität ausüben und sehr viel Autorität ausüben und autoritär sein, aber geistliche Autorität von Gott haben wir nur so lange, als wir selbst Gott unterworfen sind. Und wenn wir es nicht mehr sind, entzieht sie uns Gott auf der Stelle. Wirklich auf der Stelle, es geschieht sofort. Dann verlieren wir jede geistliche Autorität und haben nur noch menschliche. Selber gemachte. Titus 1, Vers 7 sagt etwas in dem Zusammenhang von Führern in der örtlichen Gemeinde. Es heißt hier von ihnen, sie dürfen nicht eigenmächtig sein. Titus 1, Vers 7. Nicht eigenmächtig. Dann Josef. Josef wird gemäß Gottes Ratschluss zum Herrn über Ägypten. Das hatte sich nicht Josef ausgedacht. Das war auch nicht die Idee des Pharao. Sondern das war Gottes Absicht mit Josef von Anfang an, ihn, seinen Brüdern, seiner Familie vorauszuschicken nach Ägypten, um ihn dort zum Retter seines Volkes zu machen. Das steht in Psalm 105. Dort steht das, dass das Gottes Rat von Anfang an war mit Josef. Psalm 105, Vers 17, er, nämlich Gott, sandte einen Mann vor ihnen her, Josef wurde zum Knecht verkauft. Und dann Vers 21, er setzt ihn zum Herrn über sein Haus, zum Herrscher über all sein Besitztum.
Das war also Gottes Rat, das war Gottes Berufung. Josef war von Gott legitimiert. Damit aber Josef für diese Aufgabe qualifiziert würde, musste er durch die Schule Gottes gehen. Dass er all diese Not durchmachen musste. Er wurde ja laufend erniedrigt, in einen Brunnen geworfen, ins Gefängnis geworfen, hinuntergeworfen, laufend erniedrigt, ungerecht behandelt. Ging alles von Gott aus. Das war seine Schule und auf diesem Weg wurde er qualifiziert. Leiden ist also offensichtlich der Weg, auf dem Gott Führer im Volk Gottes tüchtig macht, ihrer Berufung zu entsprechen. Der Apostel Paulus sagt von sich an einer Stelle, dass er solch großes Leiden durchmachte, dass er meinte, dass jetzt ein Ende gekommen sei. Dass er aber solches, 2. Korinther 1, dort steht das, dass er solches erfahren würde, das hatte Gott von Anfang an bestimmt. Bei seiner Bekehrung, am Tag seiner Bekehrung wurde über ihn gesagt, Apostelgeschichte 9, Verse 15 und 16. Apostelgeschichte 9, Verse 15 und 16. Der Herr aber sprach zu ihm, gehe hin, denn dieser ist mir ein auserwähltes Gefäß, meinen Namen zu tragen, sowohl vor Nationen als König und Söhne Israels. Das soll Paulus sein. Hier wird einfach in andere Worte umschrieben, sein Auftrag, Völkerapostel. Und hier der Weg, auf dem er qualifiziert wird. Ich werde ihm zeigen, wie viele er für meinen Namen leiden muss. Ich wollte noch ein Zitat dazu lesen über die Notwendigkeit, über die Wichtigkeit des Leidens, um für unsere Aufgabe gerüstet zu werden. Ich zitiere wieder Spurgeon, und zwar aus einer Predigt, die er einmal hielt, über die segensreichen Früchte von allerlei Drangsal. Sweet fruits on a thorny tree, so nannte er diese Predigt. Süße Früchte an einem dornigen Baum. Und unter anderem sagt er, dass Leiden darum gut ist, weil es uns lehrt, mit den Geschwistern zu empfinden, sonst können wir ihnen ja nicht dienen. Er sagte das wie folgt, der Schlüssel zu den Herzen der Menschen, wo ist er wohl? Der Schlüssel zu den Herzen der Menschen ist in der engen Kammer des Leidens aufgehängt. Und wer nicht dort gewesen ist, der wird schwerlich die Kunst beherrschen, die Herzen der Menschen zu öffnen. Und genau das muss ja der Führer tun. Nicht die Herzen der Menschen irgendwie an sich binden, aber die Herzen der Menschen für Gott und für seine Absichten öffnen. Und der Schlüssel zu den Herzen der Menschen ist in der engen Kammer des Leidens. Mose, was lernen wir an ihm? Auch Mose weiß sich von Gott legitimiert. Er wird von Gott berufen, seine Berufung wird uns in 2. Mose 3 beschrieben. Ja, Gott muss ihn mit Nachdruck dazu bewegen, diese Aufgabe zu übernehmen. Es ist Gott, der ihn sendet. Nun, es ist wichtig, dass Mose das weiß. Denn das lehrt ihn, seine Aufgabe, seinen Auftrag auszuführen, zu erfüllen. Und das lehrt ihn auch allen Widerspruch. Er musste viel Widerspruch entgegennehmen. Zu tragen und alles dem Herrn zu überlassen. Es heißt von Mose in 4. Mose 12, 1, er war sanftmütig, mehr als alle Menschen. Wo hat er denn das gelernt? Nicht aus seiner Stellung, aus seinem Rang, aus seiner Autorität zu pochen. Wo hat er denn das gelernt? Er hatte das ebenfalls gelernt in der langen Schule des Leidens. Man kann ja das Leben Mose in drei Perioden auf 40 Jahre unterteilen. Und während der ersten 40 Jahre war Mose ein Mann gewaltig in der Rede und unterwiesen in aller Weisheit Ägyptens. Und er war ziemlich von sich überzeugt. Er meinte, er sei wirklich der berufene Mann, um seinen Brüdern zu helfen. 40 Jahre lang dachte Mose, er sei etwas. Dann sandte ihn Gott 40 Jahre lang in die Wüste, Schafe hüten. Die zweiten 40 Jahre lernte Mose, dass er nichts ist. Und die dritten 40 Jahre lernte Mose, dass Gott alles ist. So musste also auch Mose qualifiziert werden für seine Aufgabe durch Leiden. Und wir sehen hier noch etwas, woran man einen geistlichen Führer erkennt. Ein geistlicher Führer verteidigt nicht sich selbst und seine Position. Er verteidigt die Wahrheit, ja. Da kann er unerbittlich sein. Aber nicht sich selbst, nicht seine Position. Man mag ihn verleumden, man mag ihm widersprechen, man mag ihn hintergehen, man mag ihn anfeinden. Er wird nicht für sich kämpfen. Er fällt wie Mose nieder und lässt den Herrn reden und der Herr wird zu seiner Zeit und auf seine Weise handeln. Wiederholt lesen wir das. Mose wird in Frage gestellt, Mose wird angegriffen und dann redet Gott, nicht Mose. Nicht, dass Mose sagt, dir zeige ich schon und dir stopfe ich noch dein freches Maul. Nichts davon. Und schließlich noch Josua und David, noch wenige Gedanken zu diesen beiden. Auch Josua wird von Gott berufen. Er muss von Gott berufen sein. Das ist seine göttliche Legitimation. 4. Mose 27, 15 bis 18. Dort steht das. 4. Mose 27, 15 bis 18. Ja, ich schaue gerade auf die Uhr. Also wir werden uns mit Josua begnügen und dann setze ich einen Punkt. Wir nehmen uns David für morgen vor. 4. Mose 27, 15 bis 18. Mose redete zum Herrn und sprach, es bestelle der Herr, der Gott der Geister alles Fleisches, einen Mann über die Gemeinde, der vor ihnen her aus- und einziehe und der sie aus- und einführe, damit die Gemeinde des Herrn nicht sei wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und der Herr sprach zu Mose, nimm dir Josua, den Sohn Nuns, einen Mann, in dem der Geist ist, und lege deine Hand auf ihn und stelle ihn vor Eleazar, den Priester, und vor die ganze Gemeinde und gib ihm Befehl vor ihren Augen. Das ist seine Berufung, seine Legitimation. Und hätte er nicht führen dürfen und er hätte wohl auch nicht zu führen gewagt, hätte Gott ihn nicht dazu berufen. An Josua sehen wir besonders deutlich, dass einer nur insofern führen kann, als er selbst geführt ist. So wird ganz zu Beginn des Dienstes des Josua in Josua 1, Vers 8 gesagt. Josua 1, Vers 8. Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Munde weichen und du sollst darüber sinnen, Tag und Nacht, auf dass du darauf achtest, zu tun nach allem, was darin geschrieben ist. Denn alsdann wirst du auf deinem Weg Erfolg haben und alsdann wird es dir gelingen. Also du selbst musst in Gehorsam vorangehen. Und weil Josua sich führen lässt, von Gott führen lässt und seinem Wort führen lässt, kann er das Volk führen. Das Volk folgt also hinter ihm her. Wir lesen vom Herrn selbst, dass er der Herde vorangeht. Johannes 10, Vers 3 und 4. Diesen tut der Türhüter auf. Die Schafe hören seine Stimme. Er ruft seine eigenen Schafe mit Namen und führt sie heraus. Wenn er seine eigenen Schafe alle herausgebracht hat, geht er vor ihnen her. Und die Schafe folgen ihm. Also der Führer geht vor den Schafen her. Der Führer ist also nicht jemand, der, wie die Ägypter, die Kühe vor sich her treibt. Es heißt von den Ägyptern ausdrücklich, dass ihnen das Kleinvieh und diese Kleinviehhirten ein Gräuel waren. Die fanden das irgendwie unwürdig. Und die fanden, es ist doch eines rechten Mannes viel würdiger, dass er da steht mit der Peitsche in der Hand und mit dem Stecken und treibt die Kühe. Los, geht da! Hey. Ein Führer ist jemand, der Herde vorangeht. Geht voran. Josua geht voran im Gehorsam. Der Herr Jesus ging voran. Und darum folgen wir ihm so gerne. Und im Buch Josua wird uns gezeigt, dass dort, wo Josua den Mund des Herrn nicht befragt, also nicht dem Herrn, seinem Wort folgt, kann er das Volk nicht führen. Ja, Josua muss, bevor er auch nur eine Stadt erobert hat, persönlich dem Führer, dem eigentlichen Führer des Volkes Gottes begegnen. Josua 5, Verse 13 und folgende. Es geschah, als Josua bei Jericho war, da hob er seine Augen auf und sah, und siehe, ein Mann stand vor ihm und sein Schwert gezückt in seiner Hand. Und Josua ging auf ihn zu und sprach zu ihm, bist du für uns oder für unsere Feinde? Und er sprach, nein, sondern als der Oberste des Heeres des Herrn bin ich jetzt gekommen. Da fiel Josua auf sein Angesicht zur Erde und huldigte und sprach zu ihm, was redet mein Herr zu seinem Knecht? Man erkennt da seinen Führer daran, dass er jemand ist, der ein Vorbild ist, in Gehorsam, in Demut, in Selbstverleugnung, in Bescheidenheit, in Hingabe. Daran erkennt man einen Führer. Ein Führer im Volk Gottes ist nicht ein Kommandeur. Wirklich nicht. Jemand, der es versteht, Leute herumzuschicken, du machst das und du machst das. Ein Führer im Volk Gottes ist jemand, der vorangeht. So wie hier Josua voranging. Ja, lasst uns mit diesem Vers schließen. Erster Korinther 11, Vers 1. Wir lesen diesen Vers noch einmal. Paulus sagt hier den Korinthern, seid meine Nachahmer gleich wie auch ich Christi.